Fühlst du dich beim Yoga-Unterrichten manchmal unsicher, obwohl du eigentlich alles richtig machst? Dann ist mein neuer Wochenend-Workshop von Unsicherheit zu innerer Überzeugung diesen November in Berlin genau das Richtige für dich. Wir gehen dorthin, wo herkömmliche Weiterbildungen aufhören. Wir lösen die tiefer liegenden Blockaden, die dich klein halten. Für mehr Vertrauen, mehr Leichtigkeit und ein Unterrichten, das sich endlich wie du selbst anfühlt. Finde mehr Informationen auf peaceyoga.de oder schreib mir einfach direkt. Und jetzt viel Spaß bei der nächsten Podcast-Folge.
Was, glaube ich, auch viele Studios nicht wissen, die jetzt vielleicht neuer am Markt sind und gar keine eigenen Mitgliedschaften und Zehnerkarten und so anbieten, dass man so auch keinen Marken- oder Firmenwert aufbauen kann.
Ja. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, wieder mit Gast heute in meinem Podcast. Nicole Bongartz ist hier. Heute sind wir in einer speziellen Konstellation, denn wir werden auch nochmal eine Folge haben, wo wir Nicole wirklich als Gast haben und über Nicole sprechen und was sie alles Großartiges macht. Die ist Gründerin von Lord Vishnu's Couch in Köln, einem der, ich weiß gar nicht, ob es eines der ältesten Yoga-Studios in Köln ist, aber für mich auf jeden Fall eines, was ich da am längsten kenne. Und wenn ich an Köln denke, dann immer an Lord Vishnu's Couch. Hat die Deutsche Yoga-Konferenz ins Leben gerufen, auch, glaube ich, die allererste, die es damals so gab. Und das besprechen wir auch alles, nur nicht heute. Denn heute haben wir ein anderes Thema und ein Anliegen, ein Herzensanliegen ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber auf jeden Fall ein Anliegen, was uns beide beschäftigt und wahrscheinlich auch viele von euch, die heute zuhören, beschäftigt. Zumindest, wenn ihr ein kleines oder großes Yoga-Studio habt, wenn ihr selber Yoga unterrichtet und wahrscheinlich auch, wenn ihr Yoga übt, ohne das vielleicht so bewusst auf dem Schirm zu haben. Und zwar geht es heute um das große Thema Aggregatoren. Was sind Aggregatoren? Zum Beispiel Urban Sports Club, ClassPass, WellHub, eGym, Zen Spotting und wahrscheinlich gibt es noch viele, viele, viele mehr. Und wir wollen heute mal so ein bisschen uns austauschen, wie es uns damit geht. Wie war die Zeit vor diesen Aggregatoren? Was wünschen wir uns von den Aggregatoren? Was sind Vorteile, dass es die gibt? Was sind vielleicht auch Nachteile? Und vielleicht können wir euch zum Nachdenken und Reflektieren anregen. Herzlich willkommen, Nicole. Schön, dass du da bist.
Vielen, vielen Dank, Moritz. Ich freue mich super auf das Gespräch und bin auch ganz gespannt, was alles so dabei herauskommt. Wir haben uns ja auch ein bisschen ein prekäres Thema rausgesucht, über das so wenig gesprochen wird. Und wir sind jetzt hier mal so ganz mutig und reden frei von der Leber, wie wir das, glaube ich, beide gerne machen. Und sind natürlich aber auch einfach nur zwei Studioinhaber, Inhaberinnen von ganz, ganz vielen. Also das nochmal für alle gesagt. Wir versuchen so einen großen, weiten Blick auf das Ganze zu haben und uns so ein bisschen yogisch da raus zu zoomen und nicht nur aus der eigenen Persönlichkeit darauf zu gucken. Aber es wird natürlich nicht ausbleiben.
Absolut. Und ich glaube, was wir uns ja beide wünschen, ist, dass einfach die Unterhaltung darüber größer wird und es eben vielleicht nicht mehr so ein prekäres Thema bleibt. Ich glaube, ein Grund ist auch, weil es doch auch ums Geld geht zum Teil und um Wirtschaftlichkeit. Und da wissen wir ja beide, dass das in der Yoga-Welt noch immer, uns wahrscheinlich auch irgendwie mit eingeschlossen, immer noch so ein kleines oder großes Tabuthema ist, Yoga und Geld irgendwie zusammenzubringen. Und wir sehen es natürlich aus den Yoga-Brillen heute. Gleichzeitig betrifft es aber die gesamte Boutique-Studio-Welt, also sei es ein kleines Spinning-Studio oder ein Hit-Training-Studio und alle, die in dieser Sport- und Yoga-Welt zu Hause sind ja irgendwie von Aggregatoren beeinflusst. Also wenn ihr zu denen gehört und was zu beitragen wollt, dann meldet euch auch unbedingt gerne bei uns und dann können wir sehen, wie wir da noch mehr drüber reden können. Auch wenn ihr vielleicht bei Aggregatoren arbeitet und das jetzt hört, auch da sind wir beide sehr, sehr offen und freuen uns über allseitigen Austausch.
Absolut. Und zum Thema Geld wollte ich noch sagen, dass das ja nicht nur in der Yoga-Szene, ich meine bei uns besonders natürlich, so ein Tabuthema ist, sondern ich glaube, viele von uns sind auch noch damit aufgewachsen, dass man nicht darüber redet, was man wählt und nicht darüber redet, was man auch verdient. Und deshalb glaube ich, dass da teilweise auch ein Schamthema ist. Also weil es persönlich von vielen nach außen hin sehr erfolgreichen Studios, die aber unterm Strich nicht so gut funktionieren. Und das ist dann nach 20 Jahren Selbstständigkeit oder 10 oder wie viel auch immer auch schambehaftet. Und ich glaube, auch deshalb wird nicht so offen darüber geredet. A, wurde es uns nicht so anerzogen. Und B, ja, kann es auch damit zu tun haben, dass man denkt, das geht jetzt nur mir so.
Absolut. Ich glaube auch so das Thema Verletzlichkeit, gerade wenn es nicht so gut läuft, also dann nicht nur über Geld zu reden, sondern auch überhaupt zu sagen, Moment mal, bei mir läuft das eigentlich gerade gar nicht so gut oder irgendwas funktioniert nicht so gut, wie es vielleicht scheint. Ich glaube, das sind auch Themen, die nicht einfach sind, dann nach draußen zu tragen. Und vielleicht können wir heute auch wieder ein ganz kleines bisschen dazu beitragen, bei uns selbst und bei all denen, die zuhören, so ein kleinen Teil dieser Scham mal zur Seite legen zu können und zumindest für euch selber Dinge anzugucken, die ihr vielleicht schon länger nicht angeschaut habt. Nicole, erinnerst du dich überhaupt noch daran, wie es war, als es noch gar keine Aggregatoren gab? Als Yoga-Studio.
Total, also ein bisschen doch zu meiner Person. Also Vishnus Couch, meine Yogaschule in Köln, die haben wir 2003 eröffnet. Das ist also wirklich schon sehr, sehr, sehr lange her. Und wir waren so eine der ersten neueren Yogaschulen, kann man vielleicht sagen. Da hat auch Jivamukti aufgemacht in München und Balance in Frankfurt. Also viel gibt's immer noch davon. Spirit in Berlin. Also wir poppten so in den Großstädten irgendwie poppten diese Art von Yoga-Studios auf, die auch von Amerika inspiriert waren, oftmals ihre Wurzeln hatten in vielleicht einer amerikanischen Tradition. Und ja, das war am Anfang. Es gab natürlich gar keine Aggregatoren. Es gab ja ganz viele Sachen noch nicht. Wir waren damals stolz, dass wir eine Webseite hatten. Die will man aber heutzutage auch nicht mehr sehen. Und wir haben auch noch Zettel an die Laternen gehängt, so Abreißzettel mit der Telefonnummer. Darum soll es auch gar nicht so doll gehen. Aber was sich konkret verändert hat, ist, dass wir damals etwas angeboten haben, was es kaum gab auf dem Markt. Und die Leute, nachdem die sich richtig gesehnt haben und was sie machen wollten. Das heißt, ich sage immer, wir haben so 10er-Karten verkauft wie die hellen Brötchen beim Bäcker, also wie das ganz günstigste Produkt. Aber vor allen Dingen auch Mitgliedschaften. Also wir sind nicht alleine geblieben in Köln und auch in Deutschland ist dann ja so eine richtige Bewegung eigentlich losgegangen. Und es ging vor allen Dingen auch um die Orte. Also die Menschen, die Teilnehmenden haben sich natürlich in dem Yoga gefunden, aber die haben sich auch mit den Orten sehr doll identifiziert. Und deshalb gerne Mitgliedschaften abgeschlossen. Dann war man, bei uns heißt das dann, man war ein Couchie, also unsere Mitglieder, die Couchies, und gehörte so dazu. Ja, und das war eigentlich viele, viele Jahre, kann ich mich so daran erinnern. Es gab eigentlich diese Einnahmenquellen, das waren wiederkehrende Einnahmen, das waren die Teilnehmenden. Dann gab es 10er-Karten-Einnahmen, das waren die Leute, die mit Karten reingekommen sind, oftmals nicht geschafft haben, die aufzubrauchen. Und dann trotzdem haben wir natürlich auch kulanterweise wieder die alten Karten auf die neuen draufgeladen. Und also auch die Kartenkunden waren eigentlich super verlässliche Kunden. Und dann gab es mit der Zeit auch Workshops und Ausbildungen, wie jetzt in den meisten Studios auch. Das ist ja noch der Bereich, der ohne Aggregatoren funktioniert. Ja, und so sah unsere Landschaft aus und auch die Couch. Aber vielleicht müssen wir auch noch mal genauer erklären, was Aggregatoren eigentlich sind.
Das habe ich auch gerade gedacht, als wir es jetzt gerade ein paar Mal gesagt haben. Genau, da können wir gleich weitermachen. Ich finde es spannend, dass du das mit den Mitgliedschaften sagst, weil als ich so in die Yoga-Lehrerwelt eingetaucht bin, fand ich es spannend hier in Berlin, dass zumindest im Vergleich mit so einem Fitnessstudio zum Beispiel, ne, wo das ja allen irgendwie immer klar war, Damals gab es, glaube ich, gar keine so Zehnerkarten oder so Drop-ins oder sehr seltene. Ein Gym war immer klar, man hat irgendwie ein 1, 2, 3, 5-Jahres-Mitgliedschaft. Also irgendwie immer sehr lange Sachen. Und ich habe schon damals in Berlin gemerkt, dass in der Yoga-Welt das gar nicht so in Berlin angesagt war. Also da hatten wir hatten auch viele Leute, wir haben ja erst 2013 eröffnet, Peace Yoga Berlin, die viel, viel mehr Leute mit Kartenpaketen, die aber auch, wie du sagtest, sehr regelmäßig gekommen sind. Also die hatten zwar auf dem Papier keine Bindung in einem Vertrag, aber trotzdem war die Identifikation mit dem Studio so groß, dass sie einfach eine 10er oder 20er Karte hinter der nächsten gekauft haben und auch gar nicht so den großen Wunsch hatten, irgendwo anders hinzugehen oder das, auch wenn es dann mehr Auswahl gab, sind die dann eigentlich ziemlich treu dabei geblieben. Und die ersten Aggregatoren, die mir so begegnet sind, wahrscheinlich ist das jetzt historisch nicht ganz die richtige Reihenfolge, aber es gab Daytraining, glaube ich, und So Much More. Und also wir haben ja schon so viele von diesen Aggregatoren erlebt, die irgendwie aufgetaucht sind und manche auch wieder abgetaucht sind. Und ich weiß noch, dass ich da am Anfang sehr, sehr stark dagegen war, weil ich eben gedacht habe, ja, was sollen wir jetzt mit denen? Wir haben doch die Leute, die zu uns kommen. Warum soll ich jetzt mit irgendjemandem da irgendwas machen? Und bis es sich dann irgendwann geändert hat und das Programm dieser Aggregatoren ist ja eigentlich alle, ClassPass vielleicht nochmal ein bisschen ausgenommen, können wir gleich nochmal beleuchten, dass die Studios einen Vertrag mit diesen Aggregatoren haben und jedes Mal, wenn ein Mitglied, das Mitglied bei diesem Aggregator ist, entweder durch seine Firma, wo sie arbeiten oder selber Mitglied geworden sind, die kommen in das Studio und checken sich in irgendeiner Weise ein, meistens mit einem QR-Code übers Telefon. Und in dem Moment bekommen wir als Studio eine bestimmte vereinbarte Gebühr, ein Geld, was uns dann am Ende des Monats für diesen einzelnen Besuch ausgezahlt wird. Das heißt also, es sind gar nicht so direkt unsere Kunden, das ist eben so dieses Spannungsfeld, was wir gleich nochmal beleuchten können, sondern die kommen einfach über eine andere App, über ein anderes Membership zu uns in die Studios und wir werden dann also nicht von der Person selber bezahlt, sondern das Geld fließt dann immer nur von diesem Aggregator an die Studios. Also da kommt plötzlich noch so ein dritter Player quasi mit rein in die Beziehung zwischen Studio und Yoga-SchülerInnen. Nicole fügt gerne noch hinzu, dass wir das noch klarer machen und alle auch wirklich wissen, worüber wir hier überhaupt sprechen.
Das hast du ganz wunderbar erklärt. Ich stelle mir gerade vor, ich würde das hören und würde mich da noch gar nicht auskennen, ob ich das dann verstehen würde oder ob mir was fehlen würde. Ich glaube, was hier noch total wichtig ist, dass diese Aggregatoren komplett ortsunabhängig sind. Also die haben keinen eigenen Ort, sondern praktisch Büros. Und ich glaube, verhältnismäßig wenig Mitarbeitende dafür, dass eine ganze Stadt zur Verfügung steht als Orte zum Trainieren. Also man stellt das so vor, man macht ein App-Abo als Kunde und kann dann mit diesem Abo nicht nur in Yoga-Studios gehen, sondern man kann auch klettern, man kann hier und da auch schwimmen, mit den großen Paketen kann man sich auch massieren lassen oder einen Personal Trainer buchen. Man kann in Gyms, also es gibt auch mittlerweile, haben die ja auch Verträge mit den ganz großen Gymketten wie Fitness First und so. Man kann HIIT-Training machen, alles, alles Mögliche. Also das Angebot ist riesig und natürlich dadurch für den Endkunden auch wahnsinnig interessant und spannend. Und ja, für uns als Studioseite ist es wirklich so auch ein großer Unterschied zu damals. Je nachdem, wie viele Mitgliedschaften ein Studio noch hat oder manche neue Studios arbeiten halt auch gar nicht mehr mit Mitgliedschaften, muss man ja auch nochmal dazu sagen, dass dieses Angebot anscheinend immer unattraktiver wird, weil es in Konkurrenz steht zu diesem Angebot, was ja günstiger oft ist als eine Mitgliedschaft in einem Yoga-Studio, aber das ganz große Paket beinhaltet. Dass die Yoga-Studios oder alle Studios, egal, Klettern, HIIT-Training, Pilates, die kriegen Payouts, also Geld, dann bezahlt, wenn der Kunde auch wirklich erscheint. Und früher, weil das war ja die Anfangsfrage auch, wie war das früher? Eine Mitgliedschaft, die über ein Studio läuft, bekommt man ja jeden Monat das Geld. Unabhängig davon, ob ein Kunde in Urlaub ist oder krank ist oder ob das Kind krank ist oder, da ist ein gewisses Commitment. Das Geld ist jeden Monat da und man kann damit rechnen und auch damit kalkulieren. Und auch eine Zehnerkarte ist ja eine Vorabzahlung, also über einen gewissen Betrag. Und da kriegt man auch die 10 Male bezahlt, unabhängig davon, ob derjenige die 10 Male kommt oder nicht. Ob das jetzt fair ist, weiß ich nicht. Aber das war halt damals der Punkt. Und das ist ein Riesenunterschied zu heute.
Absolut, was dann ja auch dazu führt, dass wir eben nur noch gucken müssen als Studios, wie viele Leute kommen tatsächlich, also wie viele einzelne Personen erscheinen auch wirklich in den Klassen, weil genau wie du gesagt hast, nur dann ein Geld fließt. Und was dann auch dazu führt, und das ist vielleicht auch interessant für die Yoga-Lehrenden, dass wir zumindest auch immer mehr umstellen, dass das Honorar der Lehrenden immer mehr abhängig ist von der SchülerInnenanzahl. Also weil wir natürlich auch nur dadurch das Geld verdienen, wenn jemand tatsächlich kommt. So gerne ich allen Leuten irgendwie eine Pauschale zahlen würde, die sehr hoch ist, wenn ich wüsste, so und so viel Geld kommt rein. Das hat nochmal andere Themen, die wir jetzt gar nicht alle besprechen müssen, warum das eh sinnvoll ist, so eine SchülerInnenabhängige Zahlung zu machen. Aber trotzdem ist es irgendwie so. Ja, die Klassen müssen einfach alle voll sein. Also man kann eben nicht nur sagen, okay, wir haben nur 10 Leute, aber ich weiß, wie du gesagt hast, das Geld kommt trotzdem rein und das Studio kann davon leben, sondern es braucht eben dann immer eine gewisse, oft hohe Anzahl von Leuten in den Klassen, was auch nicht allen immer so gut gefällt, dass es dann immer so voll sein muss. Man kann nicht mehr so individuell vielleicht mit den Menschen arbeiten. Und mir kam gerade noch ein Gedanke bei dem, was du gesagt hast. Erstmal, ja, dass es sich natürlich sehr gut anhört, was du da alles gesagt hast, was man alles damit machen kann mit so einer Mitgliedschaft für vielleicht 70, 80 oder selbst 100 Euro. Man kann jeden Tag irgendwo hingehen, kann sich vielleicht noch zweimal im Monat massieren lassen, kann in die Eiskammer gehen, kann sich noch ein EMS-Elektroschock-Ding anziehen und alles Mögliche machen. Und es ist ja wirklich, scheint ja so das Paradies zu sein, für mich erstmal als der Kunde, der das in Anspruch nimmt. Und den zweiten Punkt habe ich jetzt schon wieder vergessen. Und dann kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf hin, wenn wir drüber sprechen. Ah, ich wollte sagen, dass in den Anfangsphasen mit den Aggregatoren, als wir dann uns entschieden haben, mit denen zusammenzuarbeiten, wir auch zum Teil mit die ersten größeren Studios in Berlin waren, die mit denen das gemacht haben und demnach auch wirklich, ohne Zahlen zu nennen, ganz gute Verträge hatten mit denen und auch immer noch haben. Das heißt, dass unsere Payouts im Verhältnis manchmal zu anderen Studios ganz okay waren, so dass sich das auch für uns als Studio okay angefühlt hat. Also, dass wir nie so den Eindruck hatten, oh Gott, wir verkaufen uns da jetzt wahnsinnig unter Wert, wenn jemand über diesen Aggregator kommt und ich dann auch selber persönlich, was ich mittlerweile vielleicht ein bisschen anders sehen würde, aber oft auch wirklich dahinter gestanden habe, hinter der Entscheidung und gesagt habe, für große Studios, die Platz haben, wo nicht jede Klasse überfüllt ist, kann das vielleicht ein ganz gutes Modell sein, weil neue Menschen zu uns gekommen sind, die vielleicht sonst nie zu uns gefunden hätten, einfach weil wir eben zufällig noch auf der App waren. Das heißt, das Marketingpotenzial ist, glaube ich, schon gegeben, dass Menschen gekommen sind. Mittlerweile ist es, hat sich so vermischt, dass man gar nicht mehr weiß, kommt jemand, weil wir eben auf irgendeiner App drauf sind oder kommt jemand, weil sie von uns gehört haben, und so weiter. Also wir können das gar nicht mehr so richtig auseinanderhalten. Ich weiß nicht, wie es bei euch, in der Couch ist.
Also für uns ist es auch richtig schwer zu erkennen, woher jemand jetzt wirklich kommt, wenn er über Eversports kommt, ja. Und
Ey, warte vielleicht ganz kurz, Eversports, hake ich
das
nur mal
ist
ein.
eine
Das
Verwaltung.
ist eine Verwaltungssoftware, weil das wird so oft verwechselt, dass Menschen
Ja.
auch zu mir sagen, ich habe ja schon Ever Sports, warum brauche ich jetzt noch Urban Sports? Das ist einfach leider sehr namensähnlich, hat aber nichts miteinander zu tun. Ever Sports ist auch mal gestartet als so eine Art Marketplace, aber mittlerweile ist doch der Fokus und auch die Nutzung einfach eher in der Verwaltungsstudio-Software, wie auch immer ihr das nennen wollt, CRM, wenn ihr euch mit diesen Begriffen auskennt, das ist dafür genutzt und es ist wirklich nur ein Buchungsschnittstelle sozusagen.
Genau. Ja, und zurück zu Urban Sports. Also man könnte sagen, es machen ja auch immer noch ganz, ganz viele Studios auf, zumindest bei uns im Kölner Raum. Und dass dadurch der Anfang wirklich erleichtert wird. Ja, man ist sichtbar und ich weiß nicht, wie viel Kunden Urban Sports in den Großstädten. Ich glaube sowieso, dass viel von dem, was wir besprechen, vor allen Dingen interessant ist in Großstädten. Aber wie viele Mitglieder da sind. Aber ich kenne genug Leute, die zumindest noch so vor 1, 2 Jahren, die haben aufgemacht und es war einfach direkt am ersten Tag bumsvoll. So.
Wie war das bei euch damals? Wahrscheinlich anders.
Nee, als wir damals 2003 aufgemacht haben, hatten wir wirklich auch richtig, richtig Glück. Wir hatten den Zahn der Zeit getroffen. Wir hatten einfach direkt nach der Eröffnung genug feste Mitglieder, um die Fixkosten zu tragen und einzuzahlen. Das war wirklich super. Aber natürlich haben wir oft genug mit 2, 3 Leuten unterrichtet oder so, gerade Morgenkurse oder ja, ein bisschen Randuhrzeiten.
Ja, hatten wir auch. Also ich weiß noch, dass wir manchmal auch wirklich null hatten. Und das war natürlich sehr frustrierend. Man bereitet das Studio vor und denkt sich, jetzt kommen gleich welche. Und dann kam einfach niemand rein. Und genau wie du sagst, dieses Gefühl haben Studios heute fast gar nicht mehr in den urbanen Umfeldern zumindest. Weil da eben dann auf jeden Fall mal irgendjemand sich schon hinfindet.
Genau, genau. Und gleichzeitig ist halt bei uns die Auswahl mittlerweile so groß. Also wenn man jetzt Yoga auf dieser App sucht in der Innenstadt, also wenn man Fitnessstudios und alles mitzählt, man hat einfach mehrere 100 Anbieter. Und dann ist es natürlich wiederum innerhalb der App auch wieder ein Wettkampf, wer ist sichtbarer, wer... Jetzt fängt es ja da auch an, dass man da auch bewerten kann. Wer kriegt die besseren Bewertungen? Und das heißt auch nicht, dass man das andere zumindest, wenn man zweigleisig, sage ich mal, wie die Vishnus Couch fährt. Wir haben ja immer noch Mitglieder und Karten. So. Und wenn man den Bereich parallel hat, muss man dennoch schauen, dass man eine gewisse Sichtbarkeit hat und Newsletter schreibt und Instagram bedient und so. Also ich glaube nicht, dass es Studios gibt, auf jeden Fall nicht, die ich kenne, die sagen, ah ja, die Sichtbarkeit über den Aggregator, das reicht mir aus und ich muss keine sonstige Arbeit in PR und Marketing und so stecken. Also das würde mich verwundern.
Mich auch. Und du hast ja auch gerade mit dem Preis angesprochen, ne, dass das so ein attraktiver Preis ist. Ich habe gerade gelesen, es war ein Zitat aus einer Studie von Mindbody Online, was ja gerade im amerikanischen Raum einer der größten Studioverwaltungssoftwaren auch war und wahrscheinlich immer noch ist. Und damals, wir haben mit denen ja zusammengearbeitet, war das ja auch so eine der, es war ja ein ziemliches Monopol. Also da gab es ja gar nicht so viel Auswahl an Studio-Software und die haben aber ganz gute Zahlen natürlich, auf die sie zurückgreifen können und da hieß es, dass 72% der Leute gesagt haben, dass es ihnen doch am allerwichtigsten ist, die Qualität derjenigen, die unterrichten und des Angebots, also noch weit, weit, weit vor dem Preis, was ich eine ganz schöne Erinnerung fand, also dass der Preis eben nicht alles ist, wie günstig oder wie billig manchmal auch etwas ist und dass vor allem die Qualität der Lehrenden, glaube ich, auch auf anderen Ebenen eine große Rolle spielt oder die Qualität des Angebots, genau wie du sagst, das muss schon auch stimmen, sonst kommen Leute vielleicht einmal irgendwo hin, weil sie dein Studio über eine App gefunden haben, aber sie kommen dann eben nicht wieder. Ich denke, das ist ja auch ein wichtiger Teil, dass Leute nicht zu uns finden und dann nie wieder kommen, sondern der Wunsch, glaube ich, von uns beiden und auch vieler Yogaschulen, die ich kenne, ist ja, dass es eine Gemeinschaft entsteht, wo Leute auch über eine längere Zeit wachsen können und zusammenwachsen können und sich zusammen kennenlernen können. Und du sprachst es gerade an, dieses große, große Angebot, wenn ich so eine App aufmache. Ich habe ja neulich auf Instagram das auch öffentlich gepostet, dass ich meine eigene Urban Sports Club Mitgliedschaft gekündigt habe nach sehr vielen Jahren, aus verschiedenen Gründen. Aber einer der Gründe war, dass ich gemerkt habe, ich war so überfordert von dieser Auswahl irgendwann, dass sie gar kein Vorteil mehr für mich war, sondern ich in so Städten manchmal war, dachte, okay, jetzt kann ich überall hingehen. Und dann war es so viel, dass ich mich für nichts entschieden habe, weil es irgendwie einfach too much gewesen ist. Und jetzt habe ich eine Jahreskarte hier in einem Boulder-Studio, also wirklich so ganz oldschool eigentlich. Und es fühlt sich aber so gut an, weil ich weiß, okay, ich habe jetzt diesen Ort, ich muss nicht überlegen, gehe ich noch in die anderen 27 Boulderhallen, sondern ich gehe einfach dahin. Und das spart mir persönlich sehr viel Denkzeit und auch irgendwie Zeit am Tag, weil ich dann einfach gar nicht mehr so viel Auswahl haben brauche.
Ja, Entscheidungen machen ja auch einen Ticken müde. Also das weiß man ja heutzutage auch, wenn man einfach zu viel entscheiden muss. Und mir geht's da wirklich ganz genauso wie dir. Dazu kommt dann aber noch so ein ganz leichtes, schlechtes Gewissen, weil man das Gefühl hat, okay, wenn es all diese Angebote gibt, dann werden da ja wohl auch alle Leute irgendwie hingehen, außer wenn es dann doch wieder nicht schafft. Also ja. Da ist dann manchmal die Stornogebühr am Ende des Monats teurer als die Mitgliedschaft, weil das ist vielleicht interessant, dass es das auch gibt. Also man entscheidet sich für einen Kurs, merkt dann wegen Kind und Kegel und etc. doch kurz vorher, man schafft es nicht und zahlt dann halt eine Stornogebühr. Und das macht dann auch ganz wenig Sinn, wenn man dann ein schlechtes Gewissen hat, weil man es doch alles irgendwie nicht schafft und dann auch noch Stornogebühren zahlen muss. Also ich habe auch neben der Couch einen Ort in Köln, den liebe ich auch persönlich. Keine bezahlte Werbung. Ich gehe ins Neptun Bad. Das ist so ein Gym mit Spa und es ist einfach traumhaft schön und auch irgendwie gute Leute. Und ich genieße es auch an Orte, also so spannend es ist, auch Neues auszuprobieren, aber generell auch wiederzukehren an Orten. Mit gleichen Leuten den gleichen Kurs zu besuchen. Ich gehe zum Beispiel freitags morgens gerne um 10 und das ist immer so ein bisschen, sind ungefähr die gleichen Leute. Man quatscht ein bisschen vorher und nachher ist draußen Markt, da steht eine Kaffeebude und dann bei uns gibt es Tee im Studio. Also dieses Gefühl von Gemeinschaft, das hört sich jetzt so altmodisch an. Ich bin ja halt auch schon ein bisschen älter, aber ich meine, früher gab es halt die Turnvereine und jetzt Kinder sind ja auch wieder im Verein und das ist total schön. Da ist ganz viel Ehrenamt, da gibt es Feste zusammen, die Leute, die machen was zusammen. Und für mein Empfinden, die Couch, viele Yoga-Studios, die ich kenne, wir haben ja irgendwie auch versucht, sowas in moderner abzubilden. Aber das heißt versucht, wir schaffen es ja auch. Also es sind ja Orte, wo die Leute gerne hingehen, wo die ihren Stress ablassen, wo die aber die Menschen kennen und auch gekannt werden. Also ich habe schon Anspruch, wenn ich unterrichte, dass ich meine Leute da kenne, dass ich irgendwie die Namen kenne, mal mit denen Smalltalk halte, was machen die eigentlich, wie geht's denen gerade?
Ja.
Das ist natürlich nicht zu schaffen, wenn jeder Kurs eigentlich brechend voll sein muss, damit der unterm Strich eine schwarze Zahl hat und auch die Qualität des Unterrichts. Das ist nicht leichter natürlich, wenn so viel Wechsel ist in den Teilnehmenden.
Absolut. Ich glaube, das war anfangs auch eine große Kritik, habe ich auch gemerkt bei den Lehrenden, die bei uns sind, dass sie gesagt haben, mit den Aggregatoren kam einfach viel mehr Fluktuation und Leute, die so einfach mal so reingedroppt sind und angeblich auch nicht ganz so committed waren. Ich habe immer versucht, das auszublenden und gesagt, pass mal auf, ist eigentlich egal, ob jemand jetzt über so einen Aggregator bezahlt oder eine Zehnerkarte, sobald die da im Raum sind, lasst uns irgendwie versuchen, die alle gleich zu sehen. Und gleichzeitig ist es einfach eine faktische Realität, dass das natürlich so ist, wenn ich diese große Auswahl habe und so ein bisschen rumhüpfe überall und dreimal Yoga da, zweimal Yoga da, viermal Yoga da, natürlich kann das schon häufiger passieren, dass es dann so ein bisschen weniger Konsistenz passiert, auch gegenüber einem Yoga-Stil vielleicht oder auch einer Yoga-Methode, die ja immer alle gut sind, aber es braucht halt immer ein bisschen Zeit an einer Stelle, glaube ich, auch um da überhaupt eintauchen zu können. Und gerade im urbanen Raum ist sowas wie echte gelebte Gemeinschaft, glaube ich, ja dringend notwendig. Und umso größer die Stadt, umso anonymer wird es ja dann irgendwie doch meistens. Es hört sich jetzt so an zu sagen, selbst in Köln. Köln ist ja auch keine kleine Stadt. Aber dann Berlin natürlich nochmal wieder um Stufen größer, wo alle nur immer für sich machen und sie gehen rein und raus aus so einem Studio und möglichst schnell wieder weg. Und da ist es ja so wertvoll, glaube ich, wenn man da Orte schaffen kann, an denen etwas passiert, was auch eine der wenigen Sachen ist, die moderne Technik und KI und so weiter nie ersetzen werden können, nämlich dieses menschliche Miteinander. Und ich will jetzt nicht sagen, dass die Aggregatoren das alles zunichte machen. Sie führen ja auch viele Menschen dahin. Und gleichzeitig glaube ich, das System, wie es jetzt ist, ist nicht nachhaltig darauf ausgelegt. Also wenn einfach immer mehr Auswahl für immer weniger Geld, ich glaube, dass das eher uns davon wegführen könnte.
Ja, also das wollte ich auch nochmal sagen, dass ich die Idee grundsätzlich auch eine gute und clevere Idee finde und nicht hier bin, um das schlecht zu reden und vor allen Dingen auch nicht die Leute, die darüber bei uns ins Studio kommen. Das sind großartige Teilnehmende und viele sind auch bei uns dann doch gelandet in irgendwelchen. Wir haben jetzt zum Beispiel eine Mini-Membership, wenn man einmal die Woche kommen will. Also weil die Leute dürfen dann nur begrenzt pro Stufe gehen. Das ist vielleicht auch nochmal wichtig als Info. Das heißt, jemand kann auch nicht öfter mit diesem Abo als einmal die Woche in unser Studio finden, was natürlich dann dazu führt, dass unglaublich viele unterschiedliche Leute pro Woche im Studio sind. Ja, also es ist der Wahnsinn, wenn man sich das einmal mal so überlegt. Ja. Genau, und gleichzeitig sehe ich das wie du, das System ist ja irgendwo in der Disbalance und das braucht man ja gar nicht schönreden. Man ist ja öffentlich einsichtbar, dass die meisten Aggregatoren hochstellige Minusbeträge am Ende des Jahres. Und jetzt von meiner Seite hier als jetzt über 20 Jahre Geschäftsführerin von der Couch. Ich war auch letztes Jahr kurz vor der Insolvenz. Wir haben einfach gar kein Geld mehr gehabt, obwohl die Leute von außen denken so, wow, das Studium ist super gut. Ja, die Ausbildungen sind voll, die Kurse sind voll, da unterrichten gute Leute. Und jetzt, wir haben vielleicht einfach nicht gut genug hingeguckt, natürlich, aber auch, weil wir es gar nicht gewohnt waren, so den umdrehen zu müssen und wirklich zu gucken, was kann man hier noch sparen und wo kann man da noch sparen und wie kriegt man den letzten Kurs, der noch nicht voll ist, noch voll. Das sind ja auch, das ist ja alles recht mühselig, sag ich mal. Das, wofür ich jetzt zum Beispiel morgens gerne aufstehe. Und die Lehrerinnen, Lehrenden, LehrerInnen, die verdienen ja auch teilweise nicht die Welt. Also natürlich gibt es gute, erfolgreiche LehrerInnen mit vollen Kursen, die gut verdienen. Aber nichtsdestotrotz, die haben auch Familien, die müssen sich absichern fürs Leben, fürs Alter. Die wollen in Urlaub fahren und man kann Yoga energetisch betrachtet nicht von 9-to-5 unterrichten, geht einfach nicht. Also ist es ja so, wenn man sich dieses Dreieck mal so vorstellt, diese Konstellation, da ist die große Gruppe der Lehrenden, da sind die Aggregatoren und da sind die Studios, dass ja anscheinend alle unterm Strich so finanziell, will jetzt nicht von mir auf andere schließen, aber ich weiß, dass es ja vielen Studios so geht, dass da irgendwas in so eine totale Schieflage gekommen ist. Wäre wirklich interessant, sich anzugucken. Ja, also ist das Modell überhaupt tragbar, so wie es jetzt funktioniert oder wo muss da der große Shift auch rein?
Absolut, ich glaube, das ist auch eine wichtige Info, weil wir haben ja beide jetzt im Vorgang zu diesem Gespräch auch so ein bisschen auf Social Media was gepostet und da kamen ja auch so ein paar Kommentare und Fragen und auch festgestellt, sehe ich auch bei uns im Studio, dass viele Teilnehmende gar nicht so wissen eben um dieses Dreieck und wer da was macht. Und was auch Erfolg von einem Yoga-Studio ist. Also weil die vollen Klassen bedeuten eben auch nicht mehr, dass das automatisch immer dann finanziell wirtschaftlich gut funktionieren kann, weil dann meistens ja auch nicht alle Klassen voll sind, sondern bei uns, wir haben eine große Bandbreite. Wir haben Klassen mit 60 Leuten, wir haben aber auch Klassen mit 5 Leuten in der Woche. Und die sieht man natürlich dann manchmal einfach nicht, wenn man immer nur in die eine Klasse geht. Und was du auch gerade gesagt hast, so ein wichtiger Punkt, diese Aggregatoren, von denen, wie du auch richtig gesagt hast, öffentlich die meisten wirklich überhaupt nicht profitabel sind, die können sich das natürlich in diesem Dreieck als einzige leisten, wenn sie im Background große Investoren haben, zumindest für eine gewisse Zeit, während wir bei uns, ne, wenn wir in die roten Zahlen rutschen, dann ist eben dann schnell Schluss, weil die meisten Studios, zumindest die ich kenne, eben nicht diese Backups von Investoren haben oder haben wollen, und die Lehrenden sowieso nicht. Bei denen kommt es dann sozusagen am schnellsten, wenn da irgendwie das Gehalt sinkt, oder die Auszahlung, dann ist es ganz schnell wirklich problematisch. Und das Thema Geld hast du auch gerade angesprochen, oder ist ja auch ein Thema, was oft kommt. Naja, jetzt endlich können sich alle Yoga leisten. Ja, endlich durch Aggregatoren wie eGym, Wellhub, Urban Sports können alle zum Yoga gehen. Und ja, bin ich dabei, dass das wahrscheinlich manchen Menschen das ermöglicht hat, die es sich vorher finanziell nicht leisten konnten. Aber ich würde mir dann lieber vorstellen, und daran arbeiten wir gerade ehrlich gesagt, dass wir vielleicht Mitgliedschaften haben, okay, du kannst dir ein bisschen mehr leisten, dann zahlst du ein bisschen mehr, eine Supporter-Mitgliedschaft. Und dann haben wir günstige Mitgliedschaften eben für die Menschen, die es sich finanziell einfach nicht sonst anders leisten können, sodass da auch in einem Ort ein System entsteht, wo sozusagen so ein bisschen die soziale Gerechtigkeit abgebildet werden kann. Und gleichzeitig, glaube ich, sollten wir uns auch nie verantwortlich fühlen, als ein Yoga-Studio immer allen alles möglich machen zu müssen. Weil ich glaube, das ist so ein großer Druck, den man sich da aussetzen kann, den man auch nie, ich habe zumindest keine Lösung, aber nie gerecht werden kann, in dem Moment, wo das Studio nicht so finanziert ist, dass es kein Geld verdienen braucht. Das gibt es wahrscheinlich auch, diese Modelle. Aber wir beide jetzt ja zumindest haben ja so ein Modell nicht, sondern müssen ja auch selber davon auch unsere Altersvorsorge und alles, was da so dran hängt, Family und alles Mögliche auch noch irgendwie bereitstellen, damit wir so Orte überhaupt erhalten können. Und ich glaube, das, was das alles kostet, du hast es ja gerade bei Nicole, könnt ihr es auf dem Instagram-Kanal auch nochmal sehen, das ist so ein wichtiger Punkt, dass es eben nicht nur ist, ich rechne mal schnell aus, 50 Leute sind in einer Klasse, was verdient da das Yoga-Studio schon wieder und wie reich werden die jetzt gleich, sondern davon, bei uns geht der größte Teil zum Beispiel an die Lehrenden, zu den Lehrenden oder zum Team überhaupt, zu allen menschlichen Mitarbeitenden in dem Studio, und dann Miete und dann Musikgebühren, Reinigungs, also bei uns ist Reinigung zum Beispiel ein riesiger Posten, wenn man will, dass so ein Studio auch wirklich einigermaßen sauber ist. Und der Profit am Ende ist der kleinste Teil.
Ja, die ganzen Gebühren auch heutzutage. Ja. Ich zahle ja auch gerne mit PayPal oder so, aber das sind ja alles gar keine, wenn wir jetzt 10 Euro nehmen für eine Probestunde. Mhm. Also da ist am Ende eigentlich, das ist eine kostenlose Probestunde, sage ich immer. Ja. Weil das geht einfach erstmal da auf jeden Fall runter. Und ich verstehe auch total, dass man von außen, wie du schon sagst, denken kann, so, boah, was die hier verdienen. Guck mal, 30 mal Euro. Weil es sieht ein bisschen aus wie ein Business, was relativ ja investitionsarm ist. So. Mhm. Aber das wirklich gar nicht. Also gerade bei uns ist auch der Personalbereich einfach zu hoch. Ja, mhm. Das sagt der Steuerberater auch. Oh, die Personalkosten, die sind zu groß. Ja. Ja, aber wir wissen nicht, wie wir sie runterkriegen sollen, weil es ist wahnsinnig viel Arbeit im Hintergrund. Mhm. Und das ist vielleicht auch noch so ein Punkt, auch wenn ich jetzt hier immer die bin, die sehr viel kritisiert. Aber was niemand weiß, ist, dass wir über die Aggregatoren im Backoffice einfach total viel Arbeit haben. Mhm. Also ganz oft, wenn da was schief geht, das landet bei uns in der Anfrage. Ja. Oh, ja, weil da wissen die Leute vielleicht, oh, da wird eine E-Mail auch beantwortet und etc. oder da wird angerufen. Dann gibt es noch gar nicht lange diese Schnittstelle zum Beispiel zu der Mitgliederverwaltung, mhm. Software, die wir benutzen. Das heißt, früher haben wir die ganzen Kurse auch immer doppelt eingepflegt und etc. Und wir machen dann teilweise auch in Anführungszeichen noch deren Arbeit,
Ja.
ohne dass wir mittlerweile Zugriff haben auf die Teilnehmerdaten. Und ich finde, wenn wir über Missstände reden, ist das ja auf jeden Fall ein Riesenthema. Natürlich gibt es den Datenschutz und das verstehe ich auch, wenn der Kunde bei Urban Sports eine Mitgliedschaft macht, dass der nicht will, dass seine Daten in der ganzen Welt rumfliegen, in jedem Studio, wo er schon mal irgendwie dann mal gemacht hat. Nichtsdestotrotz versetzt man sich in die Position der Studios, kommen Leute, die benutzen die eigenen Umkleiden, die Sanitärräume, die bewerten vielleicht die Qualität des Studios, die machen den Yoga mit und wir können noch nicht mal hinterher schreiben, hey, wie war's, wie hat's dir gefallen? Schau mal, wir haben das und das Angebot bei uns oder du machst so oft Yoga bei uns, hättest du kein Interesse an der Ausbildung? Also, das, wenn man jetzt so ein bisschen unternehmerisch denkt, diese so Funnel-Strategie, ne? Also da kommt jemand und dieser jemand ist ja ein potenzieller Kunde, der jetzt einmal kommt. Es gibt kaum eine Strategie, die Leute an uns zu binden. Und das macht das Ganze auch als Studio, finde ich, oder jetzt für mich als Studioinhaberin, das fühlt sich nicht mehr so selbstständig an. Dann, boah, also oh, Hauptsache hier, ich putze.
Absolut,
Und meine Lehrer sind gut und alle performen gut. Aber ich komme vor wie so ein Durchlauf auf einer Posten.
Ja, also als würdest du nur noch so einen Raum und ein paar gute Yoga-Lehrende verwalten,
Ah, genau.
sozusagen.
Das ist ein unangenehmes Gefühl, finde ich. Das war damals, als es diese Schnittstelle halt noch nicht gab zu unserer jetzigen Software. Da hatten wir zwar mehr Arbeit, viel mehr Arbeit, aber dafür hatten wir halt noch die Kundendaten.
Da kann ich, können wir dann ja nochmal, das wollte ich jetzt glaube ich nicht hier in dem Podcast besprechen, aber da werde ich dir im Nachgang nochmal ein paar Tipps geben und alle, die sie wollen, können sich gerne bei mir melden, dass wir zumindest haben für uns einen Weg gefunden, wie wir das weiterhin ganz okay lösen können, das Thema, dass zumindest da auch ein wirklicher Kontakt entsteht, weil ich glaube, es ist ja einmal aus Marketing-Sicht, ist es natürlich das eine für uns Studios, aber auch, wie du gesagt hast, auch das Gefühl, dass man gar nicht mehr so eine Verbundenheit hat von beiden Seiten. Also ich kenne das ja auch, ne? Man geht dann mit so einem Aggregator irgendwo hin, checkt sich ein und ich fühle mich dann auch nicht so verbunden mit dem Ort, als hätte ich da direkt bezahlt und was ausgefüllt und so weiter, weil dann entsteht immer ein kleines Gespräch. Jetzt laufen die Leute nur mit ihrem Handy, gehen da zu dem QR-Code und gehen rein. Und es gibt gar keine oder so wenig Interaktion einfach nur noch. Und die Anonymität, die wir gerade angesprochen haben in den Großstädten, wo das eben so groß auch ist mit den Aggregatoren, wird dann einfach noch mehr genährt. Und ich wollte eben noch einwerfen, wir erwähnen jetzt gerade Urban Sports Club so häufig und das ist nicht,
Haben wir den Namen bekannt?
weil wir damit sozusagen ein besonderes Thema haben. Das sind einfach in Deutschland eines der größten Aggregatoren im Moment noch. Es gibt zwar verschiedene andere, die auch da sind. Und gleichzeitig bei uns ist es zumindest so, ich sage die Zahl auch immer öffentlich und teile sie auch hier, dass 70% der Teilnehmenden bei uns und des Umsatzes von Yoga-Klassen wird durch Urban Sports Club generiert. Und das ist einfach ein wahnsinnig großer Teil, der allergrößte Teil, also ja fast 3/4. Und so entstehen da ja dann eben auch Abhängigkeiten, die du auch gerade angesprochen hast, zwischen Studio- und Aggregatorenseite. Das heißt, ich bin als Unternehmer, ich kann gar nicht mehr viel steuern. Also ich kann unsere Preise erhöhen, wenn ich wollte, aber das hätte keinen großen Effekt, ehrlich gesagt. Und das fühlt sich nicht gut an.
Fall, ja, sorry, jetzt habe ich dich unterbrochen, aber im schlimmsten Fall würden ja dann sogar noch Leute gehen,
Genau, ja.
wenn du die Preise erhöhst. Und ja, zum Beispiel, wir haben ja auch immer dieses Thema Scheinselbstständigkeit und Rentenversicherung. Versicherung und sowas im Nacken. Und wenn dann unser Steuerberater so klug sagt, ich meine, wir sind beim tollen Steuerbüro, die sagen dann so klug, ja, da müssen Sie für den Fall, dass es nicht alles korrekt ist, wie es ist, und wir geben uns sehr viel Mühe, dass es korrekt ist,
Ja.
dann müssen wir Rücklagen bilden. Da sage ich, ja, das ist eine super Idee. Und dann wären so klassische Methoden einfach zu sagen, okay, man passt Preise nach oben an, um halt dann was zur Seite zu legen, sollten so Nachzahlungen kommen oder so. Und das sind halt Themen, das ist richtig, richtig schwierig, wenn die Abhängigkeit einfach so groß ist. Und was, glaube ich, auch viele Studios nicht wissen, die jetzt vielleicht neuer am Markt sind und gar keine eigenen Mitgliedschaften und Zehnerkarten und so anbieten, dass man so auch keinen Marken- oder Firmenwert aufbauen kann.
Ja.
Weil, na, klar, am Anfang ist man motiviert und will das ein Leben lang machen, aber wenn man jetzt vielleicht nach 10 Jahren denkt, so, wow, ich habe jetzt 10 Jahre lang hier ein erfolgreiches Studio geführt und ich will das gerne verkaufen. Und man hat aber keine Zukunftsprognose in dem Sinne von, naja, ich habe 300 feste Mitglieder, das heißt, hier kommt jeden Monat das und das Geld. Dann hat man eigentlich keinen Wert kreiert. Und
Absolut.
auch ein wichtiger Punkt ist, den viele gar nicht wissen. Na, guck mal, klar, Peace Yoga Berlin ist ein Riesenname und jeder kennt das Studio und das hat natürlich auch einen Markenwert,
Klar,
aber
aber auf
dann
dem Papier dann eben nicht, was so Zahlen angeht, genau.
eigentlich nicht, weil welcher Aggregator auch immer könnte ja nach einer Vertragslaufzeit auch sagen, nee, das können wir nicht mehr zahlen. Ich meine, die Vermutung liegt nahe, wenn die Zahlen im Minus sind, dass das
Total.
irgendwann wird
Und es ist
und
ja auch ein Beispiel, was man kennt aus den USA, wo ClassPass ja sehr groß vertreten war und ist, die ja so eine Phase durchgemacht haben. Das weiß ich von vielen New Yorker Studios, wo dann dieser Payout einfach drastisch reduziert worden ist. Und das für viele Studios wahnsinnig schwierig war. Die konnten da gar nicht mehr mitmachen. ClassPass konnte aber auch nicht mehr bezahlen. So dass die, können wir ja auch mal als Beispiel nennen, ja ihr Modell sehr umgestellt haben. Da haben ja Menschen, werden da zwar auch Mitglied, aber müssen so Credits kaufen. Und es gibt vor allem auch noch so ein direktes Transaktionsgefühl. Also ich kaufe mir dann meine 100 Credits für einen gewissen Wert und gebe die dann an bestimmten Studios und in Schulen aus, sodass dann auch nicht so ein Flatrate-Gefühl entsteht, wie das ja bei vielen anderen Aggregatoren der Fall ist und die Chance der Konversion vielleicht direktes Mitglied irgendwo zu werden noch größer ist. Also ich denke, nur dass ihr so ein bisschen draußen versteht, wie die Modelle sind, all die anderen Aggregatoren sind einigermaßen ähnlich so von ihrem Aufbau und ClassPass sticht da vielleicht so ein kleines bisschen hervor oder heraus. Und
auch viele Studios haben auch zugemacht damals in New York.
so ist es, absolut, genau deswegen. Also da gab es eine richtige Krise dadurch, die entstanden ist.
Waren all unsere Studios oder nicht alle, aber viele, wo
Ja.
ich gerne hin bin, auf einmal weg.
Und ich glaube, das ist auch eine wichtige Info, wenn wir so drüber sprechen, was wünschen wir uns jetzt, ja, nachdem wir jetzt hier so rumlamentiert haben und euch einen Einblick gegeben haben, hoffentlich auch ein bisschen, was spielt da überhaupt alles so eine Rolle? Und ich glaube auch, dass wir da das Gespräch ja nicht hier vollständig ist und wir da unbedingt weiter alle reden müssen, aber einfach mehr Transparenz zu schaffen, dass ihr auch als SchülerInnen wisst, was passiert da eigentlich und vielleicht auch ein bisschen bewusster entscheiden könnt, was möchte ich, was mit meinem Geld passiert und auch mit der Energie, die ich da reinstecke, was bedeuten mir die Orte, an denen ich bin und wie kann ich die vielleicht auch anders unterstützen, weil ich glaube, dass es viele, habe ich jetzt gemerkt, auch im letzten Jahr, wo wir mehr und mehr angefangen haben, darüber zu sprechen, dass es oft Menschen wirklich gar nicht so sehr das Geldthema war oder der Grund, warum sie bei so einem Aggregator waren, sondern manchmal auch die Bequemlichkeit. Die kenne ich auch von mir, als ich da noch dabei war, weil man eben nicht gucken muss, was kostet irgendwo, sondern hält nur sein Handy dran. Und dass wir durch Gespräche dann auch rausgefunden haben und die Leute gesagt haben, oh, ich gehe eh fast nur zu euch, also ich würde euch sehr gerne unterstützen. Und wenn das wäre so ein Wunsch von mir an die Leute, die diese Aggregatoren benutzen, mal zu hinterfragen zumindest. Wie wichtig ist dieses Modell für dein Leben, für deinen Geldbeutel, für deine Art, auch wie du überhaupt Sport machst? Ich war sowieso immer auch nur bei den zwei gleichen Sachen. Also ich gehörte nicht zu den Hardcore-Usern, die 30 Mal im Monat irgendwo waren. Und das wäre ein Wunsch von mir an die Leute. Ich überlege gerade mal einen Wunsch an die Aggregatoren und gebe sonst noch mal an Nicole ab, die gerade, wenn ihr das Video seht, die hat eine Family zu Hause.
Genau, meine Tochter, die hat gerade kurz, glaube ich, eine Frage an mich. Die hat gleich einen Auftritt.
Ja, dann sonst stumm dich doch kurz, dann haben wir es, dann seid ihr anonym wenigstens bei euren Fragen und ich rede einfach ein bisschen weiter. Ein Wunsch von mir an die Aggregatoren wäre, glaube ich, dass wir da auch in den Austausch einfach gehen können. Und natürlich, es ist ein großes Ungleichgewicht zwischen diesen riesigen investitionsgetriebenen Firmen und uns dann doch mini kleinen Unternehmen als Yoga-Studios. Und ich will da auch sagen, dass ich gerade mit den Gründern von Urban Sports Club, Namensvetter Moritz und Benjamin, auch schon viele gute Gespräche hatte und das vielleicht auch nebenbei, da ist ja ein Prozess da gerade dabei, dass Wellhub Urban Sports Club aufgekauft hat. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob zum Stand unseres Gesprächs hier im Sommer 25 das jetzt schon wirklich durch ist, aber es ist auf jeden Fall dabei und auch schon öffentlich angekündigt, wie sich das dann vielleicht auch verändert. Aber ich würde mich freuen, wenn wir da mehr Austausch hätten. Also ich bin dafür auf jeden Fall immer sehr offen, weil sonst bleibt es immer einseitig. Und mein Traum, meine Vision, wenn da jemand supporten will, dann immer gerne melden, ist mal so eine, wirklich so eine Panel-Discussion einfach zu haben mit Teilnehmenden aus all diesen Bereichen dieses Dreiecks, was wir gerade genannt haben, um mehr Bewusstsein zu schaffen, was ist überhaupt langfristig wirklich sinnvoll, damit die Leute auch wirklich weiter nicht nur zum Sport gehen können oder zum Yoga, sondern die Orte auch noch bestehen bleiben, die das überhaupt möglich machen können. Und jetzt kommen Nicoles Wünsche, falls du welche hast.
Moritz, das hast du so schön gesagt und ich muss da an eine Panel-Diskussion denken, die wir damals mal auf der Yoga Conference Germany hatten und da war ein ähnlich prekäres Thema, da ging es um Veganismus, ja. Und wir hatten da Vertreter der unterschiedlichsten Standpunkte und das war sehr amüsant. Aber von so einem Panel würde ich mir wirklich auch viel versprechen. Ich habe auch schon mal E-Mails geschrieben an deinen Namensvetter Moritz von Urban Sports Club und fand es wirklich auch cool, dass er sich gemeldet hat. Also weil ich denke, da passiert ja bestimmt einiges. Also Die haben ja tausende Studios praktisch, die da mit denen arbeiten. Aber das wäre großartig. Und ja, also generell, das ist einfach so ein Bauchgefühl, glaube ich, dass diese in Anführungszeichen günstigen Mitgliedschaften einfach nicht tragbar sind. Und das wäre so ein Wunsch von mir. Ich habe es noch nicht durchgerechnet. Die Zahlen habe ich ja auch nicht vorliegen. Aber dass praktisch die Preise, die wir auch in der Yoga-Landschaft nehmen müssen, wieder ein Angebot auf Augen daneben haben, ja, mit dem wir konkurrieren können. Weil so fühlt es sich sehr seltsam an, zu sagen, hey, der Beitrag bei mir ist so und so viel Euro teurer und ich kann euch eigentlich...
Ich gebe dir weniger, ja.
Das Gleiche praktisch bieten, das stimmt ja. Nicht ganz. Man darf ja dann öfter in die Studios und das ist ja auch, wir hatten jetzt zu wenig Raum für das Thema Qualität und wirklich Konsistenz, eine Sadhana aufbauen als Yogi, also eine regelmäßige Praxis. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, das wäre so ein Move, der auch wahrscheinlich nicht nur der Yoga-Szene guttun würde, sondern allen kleineren Studios, die einfach bei den Preisen nicht mithalten können. Und das führt dann zu so einem unguten Gefühl. Das führt natürlich auch zu Kündigungen, zu einem verzerrten Wettbewerb.
Absolut.
Das wäre auch mein erster Ansatzpunkt.
Ja, und vielleicht noch ein Wunsch an uns Studios, wo wir auch uns lange darauf ausgeruht haben, eben weil wir vielleicht ganz gute Vereinbarungen noch hatten. Weil ich weiß auch, ich habe es ja vorhin erwähnt, dass neue Partnerstudios von diesen Aggregatoren zum Teil 50, 60, 70% manchmal weniger an Payout bekommen, als wir das bekommen. Und das heißt, da ist es dann noch dramatischer eigentlich, was das Finanzielle angeht. Und dass wir uns als Studios, gerade bei denen es jetzt noch einigermaßen okay funktioniert, also auch der Wunsch an mich gerichtet, uns weiterhin nicht ausruhen darauf, sondern auch wieder anfangen zu sehen, gibt es vielleicht auch Menschen da draußen, die wollen gar nicht mit dem Aggregator kommen, weil ehrlich gesagt, wir haben diese Leute lange Zeit vernachlässigt und uns ausgeruht auf der großen Anzahl von Menschen, die durch Aggregatoren kamen. Die Eurozahl am Ende des Monats stimmte für eine sehr lange Zeit, vor allem in der Zeit vor Corona, und haben dann wirklich, sind da ein bisschen faul geworden, auch zu gucken, was können wir denen überhaupt für Angebote machen, wo sind die überhaupt, und wie sprechen wir die auch an, aktiv. Und nicht nur warten, wer kommt rein zufällig und findet uns. Also das können wir vielleicht als Studios auch nochmal hingucken, was wir da so tun und machen können. Nicole, ich glaube, wir brauchen noch so viele Folgen, weil wir haben so viele Themen angerissen.
Wir könnten auch morgen weitermachen damit. Und das ist total spannend. Lass uns das mal erstmal hier so stehen lassen.
Genau.
Dann machen wir einfach weiter.
Unbedingt, auch Yoga-Studio-Themen überhaupt. Und ich habe gemerkt, wir haben da, glaube ich, so viel zu teilen, was noch über die Themenaggregatoren weit hinausgeht, was vielleicht ganz spannend sein könnte. Ich danke dir, dass wir uns zusammen getraut haben und den Mut hatten,
absolut,
das zu machen.
Ja, vielen Dank. Du hast es ganz, ganz toll anmoderiert. Danke dir und viel geteilt persönlich. Das war schön.
Ich danke dir und wir danken euch schon mal vorab für eure Kommentare und Feedbacks. Je nachdem, wo ihr das Video seht, auf YouTube wäre es ein Video, beim Podcast, da kann man, glaube ich, immer nicht so gut kommentieren, aber dann geht so auf unsere Instagram-Profile und schreibt uns da oder schreibt uns E-Mails an unsere Studios, wenn ihr vielleicht auch coole Ideen habt, die wir jetzt alle noch gar nicht besprochen haben, und es gibt bestimmt noch ein paar krasse Visionäre und Visionärinnen unter euch, die da vielleicht auch in dem Bereich tätig sind oder irgendwie neue Ideen haben, neu zu denken, was man mit der Situation so anfangen kann. Nicole, ich wünsche dir einen ganz tollen Abend jetzt noch und freue mich auf unseren weiteren Austausch.
Absolut, ich freue mich auch. Vielen, vielen Dank.
Danke dir.